darf Sie ganz herzlich begrüßen heute im Kepler-Salon. Mein Name ist Elfi Schulz. Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen. Unser Thema ist heute Demenz, ein Spiegel für unsere Gesellschaft. Ja, ich möchte gerne jetzt unsere Gäste vorstellen. Zu meiner Linken Frau Irene Dijk-Ploss. Sie war bis September 2009 Professorin für Gesellschafts- und Sozialpolitik der Johannes Kepler Universität in Linz. Sie forscht und publiziert insbesondere zu den Themen Arbeitsmarkt, Sozial- und Bildungspolitik sowie zu Parteien und Wahlen. Weitere Schwerpunkte sind unter anderem Behindertenfragen und vor allem auch Frauenthemen. Nebenberuflich war Irene Dijk-Ploss fast 20 Jahre als Landtagsabgeordnete sowie im Journalismus tätig, der Sozialarbeit und der Erwachsenenbildung. Frau Christa Schrauf studierte in Wien und Zürich evangelische Theologie. Sie war jahrelang Pfarrerin im Burgenland und in der Steiermark tätig. Seit 2008 ist sie Rektorin des Evangelischen Diakoniewerks in Gallneukirchen. Zuvor hatte sie etliche Stationen in der Kirchenarbeit gemacht, Mitglied im gesamtösterreichischen Leitungsausschuss der Evangelischen Frauenarbeit sowie Stellvertreterin des Superintendenten der Diözese Steiermark und Mitglied im Grazer Komitee für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Herzlich willkommen. Gestern war Welttag der seelischen Gesundheit. Heute ist Anlass das Thema Demenz. Laut Weltgesundheitsorganisation haben beispielsweise 154 Millionen Menschen weltweit Depressionen und das ist nur eine Form von psychischen Erkrankungen. Demenz und Alzheimer seien weitere. Wie geht die Gesellschaft? Wie gehen wir morgen damit um? Bitte sehr.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Rektorin, ich bedanke mich für die Einladung und ich möchte versuchen, über dieses Thema sozusagen einen gesellschaftlichen Rahmen zu legen. Wir leben in einer perfektionistischen Hochleistungsgesellschaft und diese Gesellschaft hat Probleme mit den verschiedensten Gruppen, aber sie hat vor allem Probleme mit denjenigen, die noch nicht zur Gänze oder nicht mehr an der Leistung teilnehmen. Das heißt mit den Kindern und Jugendlichen, mit Menschen mit Behinderungen und mit den Alten, sofern es sich nicht gerade um die aktiven, rüstigen und selbstständigen Alten handelt. Diese Alten werden zwar immer mehr, aber sie belasten zunächst einmal nur das Pensionssystem. Nachdem sie aber nicht nur mehr, sondern auch immer älter werden, belasten sie auch zusehends durch eine exzessive Nutzung, wie manche kritisch sagen, das Gesundheits- und Pflegesystem. Zumindest manche Medien in den letzten Wochen haben dieses Thema sehr, sehr kritisch aufgegriffen. Und es ist durchaus so, dass in manchen Politikfeldern mittlerweile die Tragfähigkeit des sogenannten Generationenvertrags diskutiert wird. Und da zeigt sich, dass es zumindest keine solidarische Hochleistungsgesellschaft ist, wie das ein eher glückloser Bundeskanzler einmal genannt hat. Mit den Kindern und den Jugendlichen, da geht es ja noch. Da haben wir noch Geduld, da erwarten wir die Entwicklung, da sind wir bereit zu investieren, Geld und sogar Zeit, zumindest solange sie sich so entwickeln, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn sie das nicht tun, sind wir sehr schnell bei der Hand damit, Schuldzuweisungen zu treffen und die Verantwortung abzuschieben an die Schule, an die Medien, an die Gesellschaft, an den Staat, obwohl wir das ja eigentlich auch selber sind. Bei den Menschen mit Behinderung ist es ähnlich. Zumindest mit mehr Toleranz können sie heutzutage rechnen und zumindest mit einem minimalen Maß an Integration. Aber diese Integration sollen die Familien der Betroffenen vornehmen, die Schulen, aber bitte nicht die, in die unsere eigenen Kinder gehen, oder die Betriebe, die Arbeitgeber, aber bitte nicht der eigene Arbeitgeber, wenn es irgend möglich ist. Und sonst ist der Staat zuständig, die Diakonie, die Caritas, wer immer. Vergleichbar ist es mit den Älteren und im Besonderen mit denjenigen, die in einem Maße pflegebedürftig sind, dass die Familie und mobile Dienste nicht mehr ausreichen und wo zur körperlichen Gebrechlichkeit hinzukommt, dass diese Menschen sich verändern auf eine Art und Weise, die schwer verständlich und insbesondere für das persönliche Umfeld außerordentlich belastend ist. Wir haben nie wirklich gelernt, mit Personen umzugehen, und zwar verständnisvoll und wertschätzend umzugehen, die von einer Minute zur anderen nicht mehr wissen, was man mit ihnen gesprochen hat, die im Pyjama einkaufen gehen, die versuchen, den Kühlschrank einzuheizen, die von einem zum anderen Mal ihre Bezugspersonen nicht mehr erkennen, die ungehalten und bösartig auf jede Korrektur reagieren, die jeden des Diebstahls beschuldigen und die sich auch zunehmendem Maße in eine frühere innere Welt zurückziehen. Das Phänomen ist natürlich, zumindest quantitativ, zunächst einmal neu. Erst in den letzten Jahrzehnten erreichen viele Menschen zunehmend ein Alter, in dem Demenz augenfällig zutage treten kann. Wobei es das natürlich in früheren Jahren auch gegeben hat. Aber im ländlichen Raum, in anderen Familienstrukturen, wie wir sie heute haben, in größeren Zusammenhängen, konnte man eher akzeptieren, dass, auf gut oberösterreichisch gesagt, die Oma halt ein wenig angestrahlt ist. Und die ist einfach mitgelaufen und es waren genug Personen da, die sich irgendwie kümmern konnte. Und es war zwar eine Belastung, es war anstrengend, aber es wurde nicht als Katastrophe empfunden. Eine Katastrophe ist es erst heute. Man hat nicht mehr die Zeit, die Ruhe, die Gelassenheit, die man bräuchte und auch die Rahmenbedingungen, also die Familien- und Wohnformen, die Erwerbstätigkeit, die steigenden Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen und ein stark individualisiertes Wertesystem machen es fast unmöglich, demente Menschen in ihrer ursprünglichen Umgebung angemessen zu betreuen. Wo es dennoch versucht wird, tritt das Problem der Überforderung der Familien, und zwar insbesondere der weiblichen Pflegenden, augenfällig zutage. Im schlimmsten Falle führt das zu Gewaltanwendung. Und das ist ein Thema, das Thema Gewalt an Älteren, das bisher weder wissenschaftlich aufgearbeitet noch politisch aufgegriffen wurde. Ich versuche das seit Jahren im Gewaltpräventionsbeirat, im Innenministerium, aber wir haben einfach noch keinen Ansatzpunkt gefunden. Auch eine Auslagerung in den institutionellen Bereich ist kein Allheilmittel. Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass auch geschultes, erfahrenes Personal bei dementen Klienten oft an die Grenzen stößt. Zumal der Betreuungsschlüssel in den Einrichtungen aus Kostengründen häufig nicht ausreicht, wirklich professionelles Handeln und auch menschliche Zuwendung sicherzustellen. Das bedingt dann unter anderem wieder Konflikte mit den Angehörigen, die zum Teil überzogene Erwartungen an die Einrichtung haben. Und in diesem Spannungsfeld multiplizieren sich dann unter Umständen die Symptome der dementen Personen. Und eine adäquate institutionelle Unterbringung, eine sinnvolle Unterbringung, ist natürlich auch eine Organisations- und eine Kostenfrage. Denn Demenz ist keine Ausnahmeerscheinung mehr, sondern es wird zunehmend zu einem Massenphänomen. etwa 100.000 Personen, etwas darüber hinaus, sind es mittlerweile in Österreich. Wobei man es natürlich gar nicht ganz genau sagen kann, weil so viele Fälle sozusagen in den Familien versteckt sind oder weil die Demenz durch andere körperliche Gebrechen sozusagen überlagert ist. Aber es wird sich da noch einiges tun, es wird noch Ausprägungen geben, auf die wir noch gar nicht wirklich vorbereitet sind. Etwa die Tatsache, dass auch Migranten immer älter werden und auch dement werden und dass deren Pflege unter anderem eine kulturelle Anpassungsfähigkeit verlangt, die wir jedenfalls noch nicht entwickelt haben. Und dieses Migrationsthema schlägt auf die andere Seite durch, nämlich auf die Personalfrage. Die Frage der Zuwanderungsbestimmungen wird virulent, denn Burnout ist in diesen Berufsgruppen ein häufig auftretendes Problem, bedingt geringe Verweildauer im Beruf. Und irgendwann einmal werden uns die Länder, die uns jetzt die Pfleger schicken, auch keine mehr schicken müssen, weil sie in ihren eigenen Ländern gebraucht werden. Andererseits ist Pessimismus und ein starres Verharren vor dem Problem wie das Kaninchen vor der Schlange auch keine Lösung. Wir wissen, dass Menschen in einem zunehmenden Maße auch gesund altern, weil Vorsorge und Vorbeugung Platz greifen, und zwar durchaus auch in geistiger Hinsicht. Man weiß mittlerweile, dass man das trainieren kann. Und wir müssen, dass auch die Medizin Fortschritte macht, dass es mit Medikamenten schon heute gelingt, Demenz wenigstens abzubremsen, das radikale Fortschreiten zumindest hinauszuzögern. Vor allem aber sollten wir eines, ich beziehe mich jetzt auf den Titel der Veranstaltung, wir sollten Demenz durchaus als ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sehen. Denn wodurch ist denn unsere Gesellschaft gekennzeichnet? Durch Kommunikations- und Beziehungsprobleme, emotionale Störungen, Aggression, Orientierungslosigkeit, Rastlosigkeit, Probleme bei der Informationsverarbeitung, Depression, regressives Verhalten. Alle diese Symptome von Demenz, und das sind eindeutige Symptome von Demenz, sind auch Symptome unserer Gesellschaft. Wir haben natürlich eine gute Ausrede dafür. Wir begründen das mit dem raschen sozialen Wandel, mit der Technisierung, mit der Globalisierung, mit der zunehmenden Komplexität und Kompliziertheit unserer Welt. Das mag richtig sein, aber vielleicht sollten wir die Zeichen an der Wand erkennen und einen Gang zurückschalten. Zugunsten unserer physischen, psychischen, sozialen, emotionalen und geistigen Entwicklung und Gesundheit. Im Sinne von Lebensqualität und Demenzprophylaxe. Dankeschön.
Ich darf Sie auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen heißen zu diesem heutigen Kepler-Salon. Als Protestantin ist dieser Ort für mich ein ganz außergewöhnlicher. Johannes Kepler, der seinerzeit zunächst aus Graz und später dann aus Linz wegen seines evangelischen Glaubens vertrieben wurde und wir heute in einer ganz anderen Zeit und Situation leben und es wieder möglich ist, dass in diesem Haus auch Evangelische das Wort ergreifen. Das Thema Demenz betrifft uns alle, einerseits persönlich und andererseits als Gesellschaft. Die Konfrontation mit an Demenz erkrankten Menschen löst Unsicherheit aus, aber vor allem massive Ängste, weil Bilder vom möglichen Verlust der eigenen kognitiven Fähigkeiten sich einstellen. Und zu den schlimmsten Szenarien gehört gewohnte geistige Fähigkeiten wie Erinnern, Reden, Orientieren verlieren zu können. Und wir wissen, dass niemand davor gefeit ist, kein noch so großes Wissen und nicht das beste Erinnerungsvermögen ist eine Garantie dafür, nicht dement werden zu können. Auch der große Karl Friedrich von Weizsäcker war ein solcher Betroffener. Themen, die uns an eine Grenze erinnern, belegen wir gerne mit einem Tabu, um sie loszuwerden. Und das ist beim Thema Altwerden und Demenz ja ganz besonders spannend. Wir tun auf der einen Seite alles dafür, um alt werden zu können. Wir sagen Ja zu jeder technischen Entwicklung, die uns auf diesem Gebiet weiterbringt. Und auf der anderen Seite geben wir diesem Thema dann eigentlich nicht die Bedeutung, die es haben müsste. Die Tabuisierung von Themen steht immer in einem ganz engen Zusammenhang zu dem Menschenbild, das in einer Gesellschaft gerade das Tonangebende und Normierende ist. Und eine der dringlichsten Anfragen, die sich für mich aus der Krankheit Demenz an die Gesellschaft ergibt, ist die Frage nach dem Menschenbild. Dieses ist im 21. Jahrhundert von einer extremen Ästhetisierung des Lebens geprägt und der Vorstellung von der Herstellbarkeit und Machbarkeit von Gesundheit und Glück. Wir haben es mit einem kommerzialisierten Menschenbild zu tun. Dafür sorgt die Wirtschaft, die Werbeindustrie mit ihren Bildern, die ewige Jugendlichkeit, ewige unvergängliche Schönheit, ungebrochene Sportlichkeit und nie enden wollende Leistungsfähigkeit suggeriert. Und dieses manipulative Spiel mit den Bedürfnissen funktioniert ganz gut. Das weiß jede und jeder auch von sich und ist ein äußerst profitables. Der Markt der Anti-Aging-Produkte ist ein boomender und die Schönheitsindustrie erfreut sich wirklich satter Profite. Und zur Gänze entziehen kann sich dem wohl niemand. Bei einem Menschenbild, das sich so stark über wirtschaftliche Interessen definiert und gleichzeitig ideelle Werte abnehmen, ist die Menschenwürde in Frage gestellt, weil es für Menschen im Alter, für Menschen mit Demenz, wie für Menschen mit Behinderung, die Frau Dr. Teig hat es schon erwähnt, hier kein Platz ist. Und Menschen im Alter werden dann natürlich konsequenterweise immer in erster Linie über das Thema Kostenfaktor abgehandelt, was auch entwürdigend ist. Menschen mit Demenz haben es schwer in einer von fortschreitender Individualisierung und damit einhergehenden Entsolidarisierung, die Anerkennung zu finden, die sie brauchen und die ihnen zusteht. Die Individualisierung der letzten Jahrzehnte mit dem Verlust an traditionellen Sicherheiten, dem Herausfallen aus den klassischen Versorgungsbezügen und dem Verwiesensein auf das eigene Schicksal fordert eine Gesellschaft gerade im Blick auf das größer werdende Demenz durch die zunehmende Hochaltrigkeit aufgrund der demografischen Entwicklung in nie dagewesener Weise heraus. Die Entsolidarisierung führt zu einer Unempfindlichkeit für die Nöte der anderen. Die Bereitschaft zum Helfen nimmt ab. Eine Selbsthilfegesellschaft wäre die Alternative, aber was ist das für eine Alternative, in der jede und jeder primär für ihr und sein Schicksal allein verantwortlich ist? Das ist eigentlich eine bedenkliche und dramatische Entwicklung. Eine Gesellschaft muss sich als Ganze diesem immanenten Lebensthema stellen, sonst stellt sie die Würde von Menschen aufs Spiel. Und die Menschenwürde ist der unverrückbare Maßstab, dem es gerecht zu werden gilt. Jeder Mensch verdient in jeder Phase seiner Entwicklung und in jeder Verfassung seines Daseins Achtung, weil ihm eine Würde eignet, die ihm mit seinem Dasein gegeben ist und ihm weder zuerkannt noch aberkannt, sondern nur geachtet oder missachtet werden kann. Und diese Würde gilt vom Lebensanfang bis zum Lebensende. Nach biblisch-theologischem Verständnis wird diese Unverlierbarkeit der Würde mit der Gott-Ebenbildlichkeit definiert und noch einmal unterstrichen. Wir müssen als Gesellschaft die Normen vorgeben, die uns wichtig sind und sie uns nicht von außen, von der Wirtschaft aufdrücken lassen, von den Industriezweigen, die davon profitieren, denen es angeblich um das Wohl von Menschen geht, aber im Grunde genommen wollen sie nur ein Unwohlsein erreichen, denn wenn sie das nicht erreichen, können sie ihre Produkte nicht absetzen, ihre Produkte nicht verkaufen. Alter, Demenz, Leid, Krankheit insgesamt sind keine Störung. Sie sind nicht etwas Fremdes, als dass es leider in unserer Gesellschaft gesehen wird. Sie sind nicht Abweichung von der Norm, sondern sie gehören zum Leben dazu. Wenn wir Alter als Störung sehen, dann ist nur der Junge, der Dynamische, der allein gesellschaftlich Akzeptierte und Respektierte. Und alle anderen müssen sich rechtfertigen, warum es sie überhaupt gibt, alt, krank und behindert. Und das kann es nicht sein. Der Reifegrad und Entwicklungsstand einer Gesellschaft ist immer an dem abzulesen, wie sie mit ihren alten Menschen umgeht, wie sie mit den Schwachen umgeht. Um die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen bewältigen zu können, die auf uns kommen, ist die Verantwortlichkeit aller gefragt. Braucht es auch zivilgesellschaftliches Engagement zusätzlich zur Sozialpolitik? Damit das Menschenrecht Demenzerkrankter auf einen würdevollen Umgang mit ihnen auch entsprechend geschützt wird, dafür muss die Sozialpolitik sorgen, aber dafür müssen wir alle durch eine entsprechende Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung, die zu einem neuen Verständnis von gesellschaftlicher Solidarität führt, sorgen. Im Diakoniewerk Gallnerkirchen machen wir uns dafür stark, sind wir bemüht zur Enttabuisierung des Themas Demenz, des Themas Alter beizutragen und zu helfen, das Thema in der Gesellschaft in ihrer Größenordnung entsprechend auch zu verankern, um den notwendigen Paradigmenwechsel weiterzutreiben. Damit es nicht kommt zur Stigmation der Betroffenen, zum Ausschluss aus der Öffentlichkeit, zur Ghettoisierung. Damit die davon betroffenen Angehörigen nicht isoliert werden. Was es braucht, sind Tageszentren, ist die Tagesbetreuung, weil Angehörige diese herausfordernde, intensive Arbeit nicht rund um die Uhr schaffen können, auf Dauer nicht schaffen können. Das Diakoniewerk ist mit 5 solchen Tageszentren bereits hier dabei, wo wir Menschen mit Demenz tagsüber begleiten, wo es auch ein niederschwelliges Angebot der Begegnung gibt, der Angehörigen, zum Beispiel in Wels einmal im Monat das Alzheimer-Café. Im Grunde genommen sind unsere Tageszentren auch Beratungsstellen, was sie eigentlich nicht offiziell sind, aber im Grunde genommen machen wir auch Beratung. Es braucht aber gezielt, flächendeckend, in dem Ausmaß eben, in dem es notwendig wäre, Aufklärung und Beratungsstellen, an die sich Menschen, die von Demenz betroffen sind, vor allem deren Angehörige, aber auch im Anfangsstadium, wo man es noch selber, wo man noch selber Dinge organisieren kann, an die sie sich wenden können. Wir sind auch im Diakoniewerk bemüht, um die Forschung voranzutreiben, um den internationalen Austausch zu diesen Themen. Wir haben erst vor 2 Wochen unsere Altenhilfe-Fachtagung zum Thema Demenz gehabt mit einer Referentin aus Dänemark, weil wir uns bei dem Thema wieder in besonderer Weise, wie bei vielen anderen Themen auch, gerade in Richtung skandinavische Länder aufmachen müssen, weil die, wie in der Vergangenheit ganz oft, auch bei dem Thema schon sehr weit vorangeschritten sind und wir uns so manches dort hereinholen können in unsere Situation. Dänemark hat zum Beispiel bereits 200 Demenzberatungsstellen und hat fast in jeder politischen Gemeinde ein Tageszentrum, das bei uns von der öffentlichen Hand im Augenblick nicht einmal noch teilfinanziert wird, die Tageszentren. Da sind wir gerade dabei, das zu erreichen. Es braucht einen zusätzlichen Schwerpunkt zu dem allen, was es ohnehin schon gibt, in durchaus vorbildlicher Weise in der Ausbildung, aber auch im Fortbildungsangebot. Es braucht eine ganz breite Sensibilisierung der Öffentlichkeit, auch Kinder und Jugendliche. Ich habe gerade dieses tolle Buch gesehen, mit Oma ist jetzt alles anders. Also damit man auch Kindern entsprechend ihrer Lebenssituation und ihres Verständnisses vermitteln kann, was das jetzt bedeutet, dass der Mensch, den man gekannt hat, ganz anders sich jetzt verändert hat und noch stärker verändern wird. Wir brauchen aber auch diese Sensibilisierung in Banken, genauso wie im Einzelhandel, im öffentlichen Verkehr und ja, überall dort, wo Menschen sich bewegen, wo auch demente Menschen das Recht haben sollen, sich auch noch weiter zu bewegen, auch in Zukunft noch verkehren zu können. Nicht alles von dem, was ich hier genannt habe, kostet Geld, weil das ist immer dann sofort das Thema. Vieles von dem kann auch über durchaus andere sinnvolle Schienen erfolgen, wie zum Beispiel über ehrenamtlichen Arbeit, freiwilligen Arbeit. Also das Thema ehrenamtlichen Arbeit, freiwilligen Arbeit ist auch eines, das wir im Diakoniewerk jetzt gerade im Blick auf Demenz weiterentwickeln wollen, Ehrenamtliche dement fit machen, damit sie pflegende Angehörige unterstützen können und die ein Stück weit freispielen können, damit die wieder Luft finden und zum Aufatmen kommen, um wieder Kräfte zu finden für ihre Weiterarbeit zu Hause. Es wird aber auch in Zukunft weiterhin stationäre Modelle für in der Altenhilfe und für Menschen mit Demenz brauchen. Das Diakoniewerk ist mit dem Modell der Hausgemeinschaften hier eigentlich federführend und zukunftsweisend eingestiegen. Dieses Modell ist eben weggegangen vom klassischen alten Wohnheim mit vielen Zimmern und einer zentralen Gemeinschaftsküche und einem gemeinsamen Speisesaal und hat kleine Wohneinheiten mit 10 Zimmern und einem großen offenen Wohnbereich, wo auf jeder Etage gekocht wird und es einen Alltagsmanager gibt. Das sind Einheiten, wo sich gerade Menschen mit Demenz besser zurechtfühlen als in einem klassischen Haus, weil sie mehr Überschaubarkeit brauchen und Wiedererkennbarkeit, Struktur, um Halt zu finden. Oder ganz neu eröffnet haben wir in Wels bei unserem Haus für Senioren jetzt einen speziellen Demenzgarten, der auch ganz wichtig ist, weil es da auch vieles gibt, was erinnert, was Erinnerungen wachruft und vor allem was den Bewegungsdrang betrifft, der kann hier in diesem Demenzgarten ausgelebt auch werden. Wir überlegen auch, ob wir nicht die eine oder andere Wohngemeinschaft nur mit Menschen mit Demenz belegen sollen, weil sie eben so eigene Bedürfnisse haben, sodass die normal alt gewordenen Menschen damit nicht zurechtkommen und sich dann wieder ganz stark gestört fühlen in ihrem Dasein. Also es ist immer ein Abwiegen und da sind wir jetzt ganz stark dran. Aber Tatsache ist, dass in unseren Häusern für Menschen im Alter, das Diakoniewerk hat etliche davon in Oberösterreich, in Salzburg, in Wien und in der Steiermark, dass die Zahl der an Demenz Erkrankten einfach ganz stark jetzt in den vergangenen 10 Jahren zugenommen hat. Das ist ein größer werdendes Thema, vor allem im stationären Bereich wird. Und wir auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich ständig herausgefordert sind. Der Paradigmenwechsel kostet vielleicht auch Geld, aber vor allem ein Umdenken in den Köpfen der Menschen in unserer gesamten Gesellschaft. Diese Krankheit gehört zu uns. Sie ist nicht, darf nicht nur als Defizit gesehen werden. Und damit die Menschen, die davon betroffen werden, auch Lebensqualität haben, und auch für sie gibt es so etwas wie Lebensqualität. Wir dürfen nicht mit unserem Begriff und unserer Vorstellung von Lebensqualität da herangehen. Deshalb ist es unsere Pflicht, gehört es zu unserer Verantwortung, dass wir uns diesem Thema stellen. Es gibt kein Rezept im Umgang mit demenziell Erkrankten, es gibt auch keine Heilung. Es gibt nur, dass sich jeden Tag aufs Neue einlassen auf diese Menschen, damit sie auf ihrer Ebene die Lebensqualität, die ihren Bedürfnissen entspricht, auch erleben können. Da mache ich vielleicht jetzt nochmal Schluss. Danke.
Danke vielmals. Es bedarf also mehr Aufklärung, mehr Sensibilität in unserer Gesellschaft. Es gibt noch viel zu tun. Es ist großartig, wie das Diakoniewerk solche Impulse setzt. Und ich habe eine Frage, gibt es, wie viele Zentren gibt es in Linz? Oder gibt es noch keines?
Tageszentrum in Linz.
Ja.
Nicht von uns, aber okay. Es gibt schon welche.
Gibt schon welche.
Ja.
Drei gibt es. Okay. Ja. Ja, bitte, wenn Sie schon Fragen haben, bitte der Herr da hinten.
Ich glaube, die Dame wollte zu.
Ich möchte meine Wortmeldung nicht als Kritik, sondern als Anregung verstanden wissen. Es wurde sehr viel über Demenzkranke und ihre Betreuung gesprochen, selbstverständlich. Und die betreuenden Personen, sie wissen, was die mitmachen. Was aber fehlt, was mir fehlt, auch in dieser Diskussion, wie es gar nicht so weit kommt. Es müsste schon vorher angesetzt werden, damit man die Demenz hinauszögert, damit es überhaupt nicht zur Demenz kommt. Ich würde anregen, eine Seniorenakademie, eine Altersakademie, wo man die Leute betreuen kann. Ich sehe immer nur bei der Ernährung, es gibt eine derart Desinformation durch die Werbung in der Ernährung, das ist katastrophal. Das müsste man den alten Leuten sagen, was gesund ist und was nicht gesund ist. Wo man körperliche und geistige Aktivitäten setzen kann, damit es nicht so weit kommt.
Die Dame hier?
Die Dame mit dem.
Darf ich noch eine Frage stellen an Professorin Teig? Vielleicht könnten Sie uns noch mit ein paar Zahlen aushelfen. Ich kann mich erinnern, aus den Medien habe ich gehört, dass in Österreich die Situation so ist, dass 90% der Pflegenden, die sich um ältere Menschen kümmern, Frauen sind und dass das einen volkswirtschaftlichen Wert von 2 Milliarden Euro hat. Was heißt das für die Babyboomer-Generation? Wenn wir alt sind, wo kommen dann die Frauen her? Oder vielleicht eine Frage an die Diakonie, was tun Sie, damit das besser verteilt wird auf Männer und Frauen? Danke.
Ja, ich werde Ihnen damit Zahlen nicht sehr weit helfen können, aber es gibt an unserem Institut einige Studien, die sich mit pflegenden Angehörigen auseinandersetzen. Sie haben völlig recht, dass natürlich weitaus überwiegend von Frauen gepflegt wird. Und dass trotz einiger Bemühungen, die es ja mittlerweile gibt, die soziale Absicherung dieser Frauen noch immer nicht wirklich hundertprozentig gesichert ist. Auf die Frage, was später sein wird, da würde ich mich nicht gerne einlassen, weil wir ja eigentlich auch Hoffnung haben sollten, dass sich nicht alle problematischen Entwicklungen in alle Ewigkeit problematisch fortsetzen. Das heißt, wenn ein gewisses Maß an Vorbeugung zutage tritt, ich habe das angedeutet und der erste Diskussionsteilnehmer hat es gesagt, wird die Problematik vielleicht nicht so dramatisch, wie wir es im Augenblick denken. Und auf der anderen Seite, Sie sagen, wo werden die Frauen herkommen, die uns einmal pflegen, also die Generation der Babyboomer. Naja, also vielleicht wird es auch so sein, dass einmal die Männer lernen, ihren Anteil an einerseits gesellschaftlichen und andererseits familiären, sozialen Verpflichtungen zu übernehmen. Es gibt bescheidene Anfänge jetzt etwa im Hinblick auf das Thema Karenz. Vielleicht sollte es diese Ansätze, diese fördernden Ansätze auch für die Pflege geben.
Also eine wirkliche Lösung wird es nur dann geben, wenn wir es wirklich schaffen, wenn sich die politisch Verantwortlichen auch dazu durchringen können, und das muss irgendwann geschehen, die Angleichung der Sozialberufe an die Industrieberufe. Fakt ist, dass die Sozialberufe von der Entlohnung her wesentlich niedriger sind und dass das einer der Hauptgründe ist, warum Männer, die sich eigentlich für diesen pflegenden Beruf aufgrund ihrer Interessen entscheiden würden, sich dafür nicht entscheiden, weil sie sagen, mit diesem Einkommen kann ich keine Familie erhalten. Und beziehungsweise wir haben in Österreich im Grunde genommen zwei Gruppen von Sozialberufen. Wir haben die im Krankenhauswesen, die besser dotiert sind, und die in den anderen Sozialbereichen, die wesentlich niedriger dotiert sind. Das ist auch eine Frage der Wertschätzung und der Wertigkeit. Also es muss sich das Image der Sozialberufe auf jeden Fall verbessern. Und da können wir vom Diakoniewerk her nur Lobbyarbeit betreiben. Also meinen letzten Leitartikel in unserer Zeitung habe ich auch zu dem Thema geschrieben, weil wir dabei sind, in besonderer Weise für Männer im Diakoniewerk zu werben, gerade für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, weil wir dort einen ganz dringenden Bedarf haben. Aber der Appell allein genügt nicht. Wir können auch nur das bezahlen, was wir aus der öffentlichen Hand an Zuwendung bekommen, und wir können und daher braucht es eine Veränderung in der Sozialpolitik, und die Verantwortlichen werden da in den nächsten Jahrzehnten etwas machen müssen, sonst bricht das System zusammen. Es kann nicht sein, dass es immer nur auf Kosten der Frauen ausgetragen wird, und dass Frauen die sind, die sehr wohl für diesen geringeren Lohn arbeiten und Männer nicht.
Das ist, glaube ich, auch ein.
Ich würde da noch gern was anschließen, wenn Sie sagen, sind nicht bereit, dafür zu arbeiten, weil sie Familien ernähren müssen. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Frauen, die alleinstehend sind und die das sehr wohl irgendwie auch so schaffen müssen und auch mit dabei sind von der Partie. Aber was mich noch interessiert, ist, so welche Art der Vorbeugungsmaßnahmen gäbe es denn? Oder was muss man denn machen? Oder welche Formen der Ernährung zum Beispiel würde das denn sein? Weil, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht wäre das noch hilfreich, wenn Sie uns da ein bisschen was dazu sagen können.
Wer kann dazu? Wir haben bei dem Thema eigentlich den medizinischen Aspekt der Demenz eher draußen gelassen. Weil heute wirklich nur so dieser gesellschaftliche Aspekt im Mittelpunkt steht.
Ich kann schon etwas sagen. Ich meine, grundsätzlich einmal kann man davon ausgehen, dass das, was wir heute unter gesundem Lebensstil verstehen, etwas ist, das natürlich auch im Alter nützt. Und zu diesem gesunden Lebensstil, wozu also Ernährung gehört, wozu sportliche Betätigung gehört, gehört noch ein weiteres, das ist einfach das Aktivbleiben, sowohl im Hinblick auf soziale Beziehungen, wie auch das geistig Aktivbleiben. Das heißt also, nicht aufhören, Kontakte zu pflegen, nicht aufhören, auszugehen, unter Menschen zu gehen, nicht aufhören, Bücher zu lesen, nicht aufhören, Kreuzworträtsel zu lösen oder was immer zu tun. Es gibt also auch eine ganze Reihe von Initiativen, in denen man der Verein selber etwa, selbstständig im Alter, geht ganz gezielt an Gruppen von Senioren heran und sagt, wie können wir Dinge, die wir können, lange erhalten, beziehungsweise Dinge, die uns schwerfallen oder die wir schon fast verlernen, noch behalten und weiter selbstständig führen. Tatsache ist, Mediziner werden Ihnen sagen, es kann jemand ganz gesund leben, es kann jemand sehr aktiv gewesen sein und es bricht über ihn herein. Das heißt, da ist auch ein gutes Stück Schicksal dabei. Da können wir nur hoffen, dass die Medizin irgendwann einmal den Knopf findet, an dem man drehen muss.
Ja, und vor allem darf ich was dazu sagen, vor allem das Alter nicht.
Entschuldigung, nehmen Sie ein Mikro.
Da ist der Fernseher Mikrofon.
Warten Sie bitte da. Ja.
Ich habe eine ganz vorbildliche Freundin, die mir vielleicht einen noch anderen Weg der Vorbeugung vorlebt. Sie ist erst knapp über 70, aber bei ihr wurde ein beginnender Alzheimer, Morbus Alzheimer, eindeutig diagnostiziert. Und die stellt sich der Situation und sie beginnt jetzt mit knapp über 70 alle ihr nahestehenden Menschen zu informieren und auch Ihnen jetzt zu sagen, was sie dann wünscht, wenn sie selber nicht mehr so klar entscheiden kann. Und sie lässt uns teilhaben an diesem Prozess. Und ich finde, da fehlt es uns sehr, sehr stark, uns der Sache zu stellen. Wir leugnen viel zu lange bei uns selber und bei Angehörigen, was los ist. Und diese Art von Vorbeugung ist vielleicht tatsächlich auch eine Vorbeugung, die die Katastrophen bei dieser Freundin vielleicht sehr mildern kann, sollten sie tatsächlich eintreten.
Ja, das wäre ein guter Vorschlag, damit umzugehen mit Alzheimer. Ich persönlich habe in meiner Familie keinen Fall und ich kenne niemanden, aber ich höre immer wieder, dass es ein Problem ist, mit Alzheimer Familienmitgliedern hinauszugehen, fortzugehen. Man geht nicht in die Öffentlichkeit und da fängt das, bleibt das in der Familie und es wird immer schwieriger. Die Familienmitglieder leiden. Ich denke mir, da gehört sehr viel gemacht. Also das ist ein toller Schritt, wenn man erfährt, dass man Alzheimer hat. Also wie ich mich ein bisschen vorbereitet habe und einiges gelesen habe, habe ich mich auch immer gefragt, ab 65 beginnt Alzheimer im Normalfall. Das sind so Symptome. Bin ich jetzt auch schon, wenn ich was vergesse, wenn ich was verlege, man geniert sich dann, man traut sich gar nicht mehr gewisse Dinge dann zu machen, weil vielleicht könnte das und jenes passieren. Nicht? Also dieses Bewusstsein in der Gesellschaft, dass man offener darüber redet und dass es keine Schande ist, wenn man so eine Krankheit hat. Das glaube ich, ist auch eine sehr wichtige Situation. Es gibt ja Früherkennungsmaßnahmen, dass dass man, und auch schon Medikamente, die da zwar die Krankheit nicht heilen, aber zumindest verzögern können. Und da sollte man sich auch vielleicht selber rechtzeitig der Situation stellen und sagen, lasse ich mich untersuchen, kann ich da schon vorbeugend was machen. Glauben Sie, ist das wichtig oder sollte man das machen?
Ja.
Haben Sie da Erfahrung im Diakoniewerk?
Da gibt es nicht wirklich noch so großartige Erfahrungswerte, weil einfach, ja, weil das Tabu eben
zu groß ist.
Ja, ja. Aber und deshalb, glaube ich, braucht es auch wirklich eine Offensive, ja. Auch jetzt von Seiten der sozialpolitisch Verantwortlichen jetzt wieder in die Richtung zu erreichen, dass Menschen besser umgehen, ja. Selbstverständlicher.
Sie haben vorher erzählt im Vorgespräch, also das Sichtbarmachen oder das lockere, humorvollere Umgehen. Ja. Können Sie das Beispiel bringen vom Theater?
Ja, wir haben, es ist ein sehr schweres Thema, ein Thema, das vor allem die betroffenen Angehörigen natürlich immer wieder ziemlich runterzieht und Trauer auslöst, aber auch Wut, weil man immer wieder in zurückverfällt und möchte, dass der sich jetzt erinnert und dass es möglich ist, zumindest ein Bruchstück von einem normalen Gespräch vielleicht führen zu können. Da ist es ganz gut, wenn man Humor hat. Nicht jeder Mensch hat das, aber wir haben mit dem letztens eine Veranstaltung gehabt mit dem Temenztheater Wiener Neustadt in Wales, was sehr gut besucht, die aus dem Publikum alle Wortmeldungen zum Thema Demenz, alle Ängste, alle Fragen aufgenommen haben und dann diese Wortmeldungen in Szene gesetzt haben. Und das, also es braucht auch unterschiedliche Methoden. Ich denke, da müssen wir noch sehr kreativ sein, um da weiterzukommen, um dieses Tabu zu brechen, um auf eben unterschiedliche Art und Weise auf das Thema zugehen und mit dem Thema umgehen. Humor ist eines davon. Es gibt ein Buch von Bittrich, einem deutschen Satiriker, das den Titel trägt, Endlich vergessen, und der in seinem Buch schreibt, wie toll das ist, jetzt endlich einmal zu denen gehören zu dürfen, die nicht immer mit Wissen und mit Erinnerungen parat stehen müssen. Aber ich denke, es braucht auch manchmal für die betroffenen Angehörigen so etwas, damit sie es dann
leicht umgehen können mit ihrer Situation.
Naja, wir können das ja eigentlich mit Kindern. Jeder von uns kennt es, dass Kinder irgendwelche kuriosen Dinge tun oder kuriose Dinge sagen. Und da haben wir den Humor. Aber da haben wir den Humor eben deshalb, weil da Hoffnung besteht. Und das Problem ist wirklich, dass wir halt berechtigterweise wissen, dass es bei Alzheimer zumindest keine Hoffnung einer wirklichen Umkehr gibt. Noch, sage ich jetzt einmal. Ja, also könnte sich ja ändern.
Es wird eher schlimmer, die Situation, nicht? Also die Krankheit. Der Krankheitsverlauf wird, glaube ich, immer
im letzten Stadium ganz schlimm.
Ganz schlimm. Das ist wahrscheinlich auch sehr unerträglich für die ganze Familie. Bitte.
Ja, ich bin seit 4-5 Jahren pflegender Angehöriger, also fast ganz allein von meiner Frau, die Alzheimer mit 57 bekommen hat. Also nicht nur die 80-Jährigen sind daran beteiligt an der Statistik. Ja. Und wenn ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, dass die, also 50% der jetzt Geborenen 100 Jahre alt werden, und wenn, vorausgesetzt, es geht so weiter, mit der gesellschaftlichen Situation. Dann haben wir ein kleines Diagramm gemacht, kommt drauf, dass diese rund 100-Jährigen zu 50% oder 75% dann dement sind. Das ist eine Horrorzahl. Und das wird dann nicht nur in Österreich so sein, sondern auch weltweit, meiner Meinung nach. Also das wird, da wird sich was tun müssen. Jetzt frage ich mich, warum bekommen dann so viele Leute trotz der Supermedizin Alzheimer? Wenn 6-8% ungefähr als genetische Vorstrafen, also Alzheimer bekommen, wo holen sich dann die anderen rund 93% Alzheimer? Und das fragt eigentlich niemand. Und wenn man zu einem Psychiater geht, zu einem Neurologen und sonstige, dann fragen die maximal, nachdem man die E-Card abgeliefert hat, was haben sie denn früher gemacht? Ja, das und das und ja, das war sicher schwer, aber mehr fragt dann nicht nach. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit ein paar Jahre Zeit gehabt, nachzudenken und herumzufragen in ihrem Bekanntenkreis und sonstigen, wenn ich triff, wie das Leben wirklich war. Und ich weiß nicht, Neurologen bitten vielleicht weghören oder mir das zu erklären. Es wird nie nachgefragt im Detail, wieso haben sie das vergessen wollen und so weiter. Es staut sich zum Teil vom ersten Tag nach der Geburt eine Situation auf, dass man zu wenig Selbstbewusstsein hat und alles Mögliche. Dann kommt man in die Schule, kriegt man wieder eine Delle, dann kommt man im Beruf, da bekommt man wieder ein paar Dellen. Und diese Dellen, die sammeln sich zusammen, bis der Psyche einmal sagt, eigentlich mag ich gar nicht mehr, warum diese ganze Blödsinn, am liebsten wäre mir, ich wäre gar nicht mehr da. Schaltet das Gehirn ein und sagt, hoppla, ich habe doch eine Lösung für dich. Ich schalte ein paar Plugs ins Gehirn hinein und schon wird es ruhiger. Und die Leute werden dann so, vielleicht sogar viel lieber zu dir, du brauchst nichts mehr machen. Und schon beginnt Alzheimer. Zuerst meistens einmal Depression und dann die Alzheimer, weil der Mensch abschalten will und nicht mehr mitmachen möchte, mit diesem Tempo, was Sie gesagt haben, einen Gang zurückschalten, jetzt möchte ich aber vom zweiten Gang in den ersten, das heißt drastisch zurückschalten, dann könnte sich die Gesellschaft erholen und nicht ein paar Milliarden, dann, wenn man die ganzen Chinesen und sonstige, die 24 Stunden am Tag arbeiten, fast, wenn man die dann alle dazurechnet, in 50, 60 Jahren, also ich glaube, das ist hauptsächlich ein psychologisches Problem, warum Leute abschalten und nichts mehr hören wollen. Ganz bewusst von der Psyche gesteuert. Ich weiß nicht, ob das stimmen mag.
Es ist eine Erklärung.
Es ist eine Erklärung, ja. Aber bei den Leuten, die ich zur Verfügung hatte, egal ob die einfache Bäuerin bis zum großen Unternehmer, bis zum Universitätsprofessor oder meine Frau, die ja auch nicht gerade Bachelor war, es ist immer dasselbe Muster. Ich weiß nicht, interessiert mich, was Sie sagen.
Die starke Verschränkung von Depression und Demenz ist an sich medizinisch nachgewiesen. Ja. Die ist da und insofern ist für viele Fälle Ihre Diagnose vermutlich vollkommen richtig. Das kann man nicht wegleugnen. Nur ich glaube, dass man es nicht auf alle Fälle beziehen kann. Ich denke also, dass es nicht nur im psychischen, sondern schon auch im physischen Bereich irgendwo etwas gibt, das das quasi begünstigt. Und man leider wirklich noch nicht genau weiß, wie man das lebensstilbedingt auch aufhalten sollte. Denn ich muss jetzt sagen wir so Sport, jetzt sagen wir gesunde Ernährung. Ich hatte zwei Großeltern, die beide sehr alt geworden sind, die Großmutter 93, der Großvater 94, wo einige physische Erkrankungen, Belastungen schon da gewesen sind, die waren klar bis zu dem Moment, wo sie sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet haben. Wenn Sie wissen wollen, wie gesund die sich ernährt haben, dann kann ich Ihnen nur sagen, wenn sie überhaupt Fleisch aßen, weil man sich das gar nicht so leisten konnte seinerzeit, dann durfte das Schweinefleisch durchaus sehr fett sein. Es wurden absolut viele Mehlspeisen gegessen, und zwar nicht nur die süßen, sondern auch die sauren, wie es die oberösterreichische Küche ja hat. Und die wurden auch fett gemacht. Denken Sie an die Holzknechtnocken aus meiner Gäuserer Heimat. Das ist ja nicht gerade das, wo man sagt, das ist die gesunde Ernährung. Also das kann es da wohl nicht gewesen sein. Wenn ich an meine Großmutter denke, hat die zwar bis zu ihrem 87. Lebensjahr, aber nur der Not gehorchend ein Fahrrad bewegt und mein Großvater sogar noch ein bisschen länger. Aber sonst ist die Devise No Sports also sicher zutreffend gewesen. Und Belastungen und Probleme gab es nun im Leben dieser Menschen, die zwei Weltkriege erlebt haben, eine Tochter ganz jung verloren haben. Also da gab es wohl genug schwere körperliche Arbeit. Mein Großvater war Heizer in einem Elektrodenwerk. Ja, und er hat bis zuletzt meine wissenschaftlichen Texte gelesen mit dem Wörterbuch daneben. Ich weiß es nicht. Offensichtlich gibt es auch da so etwas wie gesunde Gene.
Bitte sehr.
Ich kann mich dem auch nur anschließen. Also ich habe die Erfahrung gemacht in meiner Familie und im Bekanntenkreis. Also Fakt ist, dass auch immer zu lange zugeschaut wird, weggeschaut wird, man das einfach nicht wahrhaben will. Und auch der Medizin muss ich da einen Vorwurf machen, weil meine Mutter zum Beispiel, die war eben schon 75, mehr bei 80, wo man hergeht und sagt, der Mensch ist eh alt, das lohnt sich gar nicht mehr, dass man das aufhält, das ist einfach so. Und da haben wir schon, also im Umfeld, wenn man dann oft andere Personen, die das Glück haben, die Ärzte oder ein Ärzteteam haben, die da sehr fortschrittlich denken, die haben einfach bessere Möglichkeiten. Das ist auch irgendwo in so eine Zweiklasse-Gesellschaft eingeteilt. Und die anderen siechen halt dahin und wird wenig getan.
Danke. Ich denke, es ist immer eine Hohl- und eine Bringschuld. Es ist eine Bringschuld von Seiten des medizinischen Versorgungssystems, und es ist aber auch eine Hohlschuld von Seiten der Betroffenen und deren Angehörigen, dass man, wenn beide Seiten hier früher initiativ werden, dann kann es zumindest zeitverzögert stattfinden.
Meine Mutter ist vor 15 Jahren gestorben. Sie war jahrelang im Haus Zur in Gallenkirchen. Nach einem schweren Schlaganfall mit Sprechunfähigkeit und halbseitiger Lähmung. Bin ich da richtig in der Annahme, dass es damals den Ausdruck Demenz und Alzheimer nicht gab? Ich habe aber, wenn man jetzt wenn man jetzt Alzheimer hernimmt und vergleicht mit einem sehr schweren Schlaganfall, folgende Erfahrung gemacht. Die Alzheimer-Patienten waren zwar mobil, sie konnten sich bewegen und so weiter, aber sie konnten keine Entscheidung treffen, wollen sie das, Herr, Frau, so und so, oder wollen sie das nicht. Natürlich sind die Fragen getrennt gestellt worden, während die Schlaganfallspatienten, nicht nur meine Mutter, energisch durch Gesten oder durch Handbewegungen entscheiden konnten, wollen sie das oder wollen sie das nicht. Und es muss also im Gehirn was großer Unterschied sein. Laienhaft ausgedrückt bei Schlaganfallspatienten ist eben ein Teil der Funktion des Gehirns ausgeschaltet. So, und dann noch etwas ganz daneben, nebenbei. Wie lange wird es wohl noch dauern, bis die Euthanasie auf freiwilliger Basis kommt? Denn wie lange wird die berufstätige Gesellschaft noch zuschauen obwohl sie schon schrittweise sukzessive die Aggressionen entwickelt, dadurch unsere Gefühlswelt immer ärmer wird. Danke.
Ich denke, das gilt es eben zu verhindern. Da muss unsere Gesellschaft, deshalb ist es hoch an der Zeit, unsere Gesellschaft massiv mit dem Thema zu konfrontieren und um ein Verständnis dafür zu entwickeln, auch ein Verständnis dafür, dass wir für die Schwachen in unserer Gesellschaft Verantwortung tragen, wenn die auch immer mehr werden in Zukunft. Wir müssen uns überlegen, wie wir es jetzt gerade wieder sozialpolitisch schaffen können. Wir können es nicht als Einzelne. Wir können nur Lobby machen dafür, dass sich etwas verändert. Und es wird eine Frage der Priorisierung sein. Was unterstützt ein Staat mehr? Oder wollen wir immer bessere und tollere, ich sage jetzt irgendeinen Bereich, ich möchte niemanden beleidigen damit, immer tollere Autobahnen, bestens ausgebaute Straßennetze? Oder wollen wir gut versorgte Menschen im Alter haben? Also man kann schon priorisieren. Lassen wir uns diktieren von der Wirtschaft, was wir zu tun und zu sagen zu tun haben, wo wir unsere Schwerpunkte legen müssen als Gesellschaft, nur dass Wirtschaft davon profitiert, oder sind wir stark genug, selber zu entscheiden, in welche Richtung wir als Gesellschaft uns entwickeln wollen. Also es gibt schon viele, viele Möglichkeiten.
Ja, da möchte ich jetzt aber was dazu sagen. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass soziale Betreuung, und zwar jetzt unabhängig davon, um wen es geht, ob das jetzt die Kinder sind, ob das Menschen mit Behinderungen sind oder ältere Menschen, das ist ja nicht nur ein Kostenfaktor, das ist ja auch ein Arbeitsmarkt und das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Es ist nur so wahnsinnig schwierig. Ich habe das an der Universität mit wirklich kompetenten Kollegen aus dem Bereich Controlling versucht. Es ist so wahnsinnig schwer im Sozialbereich wirklich Kosten-Nutzen-Rechnungen zu machen. Wir haben es redlich versucht, aber wir können realistischerweise immer nur die Kostenseite festhalten. Das ist relativ klar. Aber es ist so wahnsinnig schwierig, den Nutzen zu berechnen, weil wir da ja immer in die Schere kommen, wenn es eine gute Entwicklung gegeben hat, war es wirklich die Maßnahme, die so und so viel gekostet hat, oder wäre das vielleicht auch von selber gegangen? Das ist etwas, das ist mir, die beiden Kolleginnen von der Universität wissen, ich habe das mit dem Stiegler jahrelang probiert, es geht leider nicht. Wir werden uns da als Gesellschaft und auch als Politik daran gewöhnen müssen. Es gibt halt einfach Kostenfaktoren, die aber ohne dies, wo wir nicht sagen können, wo die Umwegrentabilität, um dieses halbmoderne ökonomische Wort zu verwenden, liegt. Was man, glaube ich, auf jeden Fall andenken müsste, und das ist eine Aufgabe der Politik und das ist eine Aufgabe der Sozialpartner, und eine Aufgabe, in die ganz, ganz stark die NPOs und NGOs wie Diakonie und Caritas und so weiter eingebunden werden müssten. Wir müssten, glaube ich, insgesamt das Thema Sozialversicherung und das Thema Pflegeversicherung, und zwar so beides, sowohl staatlich wie privat, andiskutieren, und zwar einmal tabulos diskutieren. Das ist ein Thema, Sie können mir glauben, ich war lang genug in der Politik und immer das, was man als sozialpartnerschaftlich orientiert bezeichnet, aber in dem Bereich sind zwischen den beiden Großparteien in Österreich, oder mittlerweile sind es Mittelparteien, muss man sagen, ne? Da sind ideologische Gräben noch offen. die auch etwa mit dem unterschiedlichen Weltbild, dem unterschiedlichen Familienbild zusammenhängen. Aber da werden sich meine früheren Kollegen irgendwann einmal über ihre Ideologien hinwegsetzen müssen und einfach ganz pragmatisch etwas tun müssen, sonst wächst ihnen das Problem über den Kopf. Aber ich bin auch nicht ganz pessimistisch. Man kann nun von den beiden Oldies, Kohl und Blecher, ich kenne sie beide persönlich, schätze sie auch beide mehr oder weniger. Ich kenne den Kohl sehr gut, also da habe ich auch meine Skepsis. Das mehr oder weniger bezieht sich auf die jeweiligen Aussagen. Nein, die tun da jetzt etwas. Die machen ganz, ganz stark Lobbying. Von manchen wird es belächelt, von manchen wird es als unverschämt angesehen.
Wenn sie selber jetzt auch älter sind.
Ja, aber es ist so, diese geballte Power dieser alten grauen Wölfe, die noch gar nicht zahnlos sind, die könnte da schon etwas bringen. Und da kann das Profil vermutlich nur eine ganze Reihe von Artikeln machen. Werden sich diese Seniorenvertreter nicht ins Boxhorn jagen lassen? Und die Chance, dass Politik wirklich etwas tut, da würde ich sagen, na, ganz opportunistisch werden sie sein. Lange Zeit sind das Wähler. Und eines wissen wir, die, die schon sehr alt sind und die sich gar nicht mehr auskennen, die machen ihr Kreuzerl dorthin, wo sie es immerhin gemacht haben. Und daher werden die beiden Großparteien sehr wohl etwas tun. Es dauert halt ein bisschen.
Bitte, die Dame zuerst.
Ich schätze diese pragmatischen Worte von der Frau Professor Dijk sehr. Aber ich möchte einen Aspekt nochmal aufgreifen, den die Frau Magister Schrauf hat anklingen lassen, das Ehrenamt. Und in Bezug auf Altenpflege ist es etwas, was eigentlich noch sehr unterentwickelt ist. Und wir müssten das in irgendeiner Form attraktiv machen und das Diakoniewerk hat es ja begonnen. Ich halte das für selbstverständlich, dass Menschen, also auch Frauen also und selbstverständlich auch Männer, die mit 58 oder 60 voll fit in die Pension gehen und dann überlegen, sollen sie auf die Malediven fahren oder hier oder da und das Leben genießen, das sei ihnen gegönnt nach einem langen, arbeitsreichen Leben, dass sie aber auch noch mehr Sinn in ihr Leben bringen könnten, indem sie einen Teil ihrer gewonnenen Freizeit und noch im Besitz ihrer Gesundheit für die Gesellschaft zur Verfügung stellen. Das ist also in manchen Gesellschaften selbstverständlich. Ich habe eine Schwägerin in Kanada, die seit 30 Jahren regelmäßig halt in solche Einrichtungen geht, die alte Menschen betreuen und zum Beispiel um die Mittagszeit Essen eingibt oder spazieren geht oder ähnliches. Und das passiert eben bei uns. Wir, jeder Einzelne muss eigentlich anfangen, umzudenken und nicht was. Natürlich soll der Staat und muss der Staat diese Verantwortung schon übernehmen und auf die Gesellschaft, auf die demagogische Entwicklung, das habe ich jetzt demografisch, wollte ich natürlich sagen, das war ein Freudscher, soll er natürlich reagieren, aber wir sollen eben auch umdenken. Und je mehr Leute betroffen sind, umso mehr werden das tun. Das war bei der Entwicklung für die Gleichberechtigung der Frau so, das war bei den Behindertenfragen so und ich halte es also für einen ganz wichtigen Ansatz.
Danke für diese Wortmeldung, die uns ein bisschen das Thema Demenz entschärft. Es wird nicht die ganze hochaltrige Bevölkerung und alte Bevölkerung dement sein, sondern es wird den hohen Prozentsatz derer geben, die total aktiv sind, die, die eine lange, die 30, 40 Jahre haben und sich engagieren wollen. Also auch diese Kräfte nützen oder dieses Potenzial, das da in unserer Gesellschaft einerseits heute noch brach liegt, in die Richtung lenken, wo es am sinnvollsten ist und wo es im Augenblick oder auf Zukunft hin am besten gebraucht werden kann.
Bitte, dafür einen Punkt.
Dankeschön. Ja. Ich möchte ganz provokant daraufhin die Frage stellen, ob wir Frauen mit unserem Helfersyndrom wirklich Gutes bewegen in unserer Gesellschaft, wenn wir wissen, dass ab einem bestimmten Alter Menschen eigentlich zu ihrem eigenen Schutz, zu ihrer eigenen Sicherheit so ruhig gestellt werden müssen und eingesperrt werden müssen, ja, wenn ein typisches Beispiel, wir haben das im Fernsehen ja alle nachvollzogen, wie ein dementer Mann 3 Tage gesucht werden musste, weil er selbst nicht mehr nach Hause gefunden hat. Also in Wahrheit ist es so, dass ein Heim oder eine private Versorgung mit Medikamenten so ausgestattet werden muss, dass dieser Mensch in seinem Antrieb gebremst wird und am besten nur mehr im Bett bleibt.
Naja, also da würde ich Ihnen jetzt gern widersprechen, denn das, was heute in der fortschrittlichen Pflege bereits getan wird, nämlich die Arbeit in kleinen Hausgemeinschaften und so weiter, wo der Kontrollmechanismus einfach in einem ganz mitmenschlichen Beobachten besteht, das ist eine andere Sache. Aber ich möchte etwas doch zum Thema Ehrenamt sagen. Ich halte es für ganz, ganz wichtig. Aber ich gebe bei Phänomenen im Sozialbereich immer zu bedenken, ein Minimum an Schulung von Ehrenamtlichen muss sein, und zwar auch im Bereich der Seniorenbetreuung. Denn wir wissen zum Beispiel, dass demente Menschen sehr darunter leiden, wenn sie bei ihren Fehlern, bei ihrem Vergessen gerügt, korrigiert werden, beschimpft werden, wenn ihnen ihr Unvermögen zu deutlich vor Augen geführt wird. Ich glaube, es ist mit Ehrenamtlichen nichts getan, die dem Dementen immer sagen, na, das stimmt ja gar nicht, geschau, das ist ja gar nicht da und das war ja ganz anders und du hast ja schon und du hast eh vor einer Viertelstunde gegessen, jetzt frag nicht wieder. Das bringt den Dementen in seiner Spirale immer noch tiefer hinein. Wenn der Ehrenamtliche nicht so weit ausgebildet und informiert ist und nicht auch die Frustrationstoleranz hat, einzugehen, einzutauchen in diese Welt, dann bitte lieber keine Ehrenamtlichen, dann bitte lieber nur Profis, wie in vielen anderen sozialen Feldern auch.
Genau, das ist auch mein Anliegen. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass es in Oberösterreich und in Linz besonders seit vielen Jahren eine Ausbildung für ehrenamtliche Altenheimseelsorger gibt. Und die ist längst weg vom Hostien verteilen und fromme Sprüche lesen, sondern das ist eine halbjährliche, sehr fundierte Auseinandersetzung mit der Thematik. Und es gibt viele, viele Ehrenamtliche, die auch in Altenheimen arbeiten. Die Situation ist gar nicht so trist, wie wir manchmal meinen.
Dankeschön. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Dame, die von dem Herrn berichtet hat, der jetzt nach 3 Tagen gefunden wurde. Man weiß nicht, ob er dement war, nur es ist eigentlich das Beispiel, das uns ja zum Thema führt. Genau die Gratwanderung, dass Menschen, die von diesem Krankheitsbild betroffen sind, viele Verhaltensweisen haben, viele Wünsche, viele Bedürfnisse, die mit unserem sicheren Leben nicht zusammenpassen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch die pflegenden und betreuenden Angehörigen würden gerne oder tun auch oder tragen dazu bei, dass diese Menschen ihr Leben leben können. Und dann passiert so etwas, dass jemand nicht mehr den Weg nach Hause findet. Und die Gefahr ist ja, dass jetzt alle Schutz- und Regelmechanismen in Kraft treten. Das darf nicht sein, das ist gefährlich, das ist verantwortungslos. Und ich denke, das ist das Thema der sozialen Umwelt. Zu bedenken, was kann passieren, nicht sofort auf die Angehörigen oder auf die Mitarbeiterinnen hinhauen, dass die ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt haben. Die haben wahrscheinlich sich bemüht, diesen Herrn seinen Lebensweg gehen zu lassen. Und ich denke, da sind wir gefordert, dass wir auch für uns klare Regeln aufstellen und sagen, das darf auch einmal sein. Es sind nicht die bösen Angehörigen, die bösen Mitarbeiter, sondern das ist die Folge dieser Erkrankung und es ist ein Lebensrisiko, das wir alle eingehen mit dem, was wir täglich tun und das auch ein Mensch mit Demenz macht. Und ich denke, die Frage, wie viel Schutz und Unterstützung erhalten alle Laien und professionellen Pflegerinnen von uns, ohne dass wir sofort nach der Polizei, also nach der Verurteilung rufen. Man, die Polizei war schon richtig, dass der Herr gesucht wurde, das möchte ich jetzt nicht bestreiten. Aber mir geht es darum, dass wir akzeptieren müssen, das ist eine Erkrankung, die mit sehr viel Risiko verbunden ist, mit sehr viel Überraschung, mit sehr viel Unwahrscheinlichem, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und dass wir die Personen auch schützen, beide, nämlich den Erkrankten, aber auch die Umgebung, dass sie also nicht immer das Gefühl haben, was immer sie tun, es ist falsch und sie sind schuld dran, wenn es jemandem nicht gut geht. Also das wäre so für mich der gesellschaftspolitische Ansatz, dass wir akzeptieren, dass es also auch Verhaltensweisen und Situationen gibt, die wir uns nicht erklären können und die trotzdem gut sind.
Ich möchte einen Nebenaspekt von Demenz im Alter berühren. Und zwar soll keinem dementen Menschen auch nur eine Stunde des Lebens gestohlen werden. Ich selber will aber nur selbstbestimmt leben und ich habe Vorkehrungen getroffen. Wenn das soweit ist, wähle ich frei mein Ende. Es ist ganz eigenartig, dass gerade die christlichen Kirchen, evangelische und katholische, gegen diese Maßnahmen und gegen diese zunehmende, wachsende Gruppe einfach das nicht zulässt. Ich weiß nicht warum. Glauben diese Leute nicht an das ewige Leben? Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf.
Das wäre ein neuer Kepler-Salon. Das ist jetzt die Frage beantworten.
Brauchen wir nicht beantworten. Ja, gibt es noch Fragen, bitte?
Ich habe noch eine Frage, und zwar, mich erinnert vorhin in dem Vortrag haben Sie darüber gesprochen, wie sehr unsere Gesellschaft eigentlich darauf eben nicht mehr bereit ist oder nicht weniger bereit, sondern die Möglichkeit hat, überhaupt darauf einzugehen. Das Ehrenamt mag teilweise funktionieren für Personen, die eben in der Pension sind, noch fit sind und so weiter. Wie funktioniert das? Aber unsere Gesellschaft müsste meiner Meinung nach auch so weit sein, dass wir selber alle ein bisschen mehr Zeit bekommen. Also wir hatten vor kurzem mal so einen Vortrag, der ging über intelligente Drogenpolitik. Und es ging sehr schnell eigentlich um eine gesellschaftspolitische Frage, nämlich die, wie viele Leute eigentlich unglücklich sind, indem wie alles auf Leistung ausgerichtet ist und so weiter. Wäre nicht auch, wenn wir hier ansetzen würden, nämlich schon während, nicht bevor wir alt sind, sondern auch jetzt schon zu sagen, es müsste da in der Gesellschaft etwas verändert werden, dann würde das andere auch mitkommen oder es wäre überhaupt wieder Platz dafür?
Ich glaube, da tut sich schon etwas. Wenn Sie sich die Generation der heute 28- bis 40-Jährigen anschauen, die hechelt nicht mehr so sehr hinter dem beruflichen Erfolg her, wie das etwa meine Generation noch getan hat. Da gibt es durchaus, und ich sage das jetzt aus der Perspektive junger Akademiker, weil ich da einfach viele kenne davon, die quasi ja, sich nur reduziert von dieser Hochleistungsgesellschaft vereinnahmen lassen. Die zum Beispiel reduzierte Arbeitszeit, also eine 30-Stunden-Woche etwa, einer Beförderung mehr Geld, aber dafür auch mehr Stress durchaus vorziehen. Also ich glaube, da ist schon ein Stück Wandel im Gange. Und schauen Sie sich vielleicht die Meinungsforschungsergebnisse an. Ich habe vor gar nicht langer Zeit wieder gerade Daten vom Marketinstitut in die Hand bekommen. Wenn Sie junge Leute fragen, was sie von ihrer Arbeit wollen, dann ist klarerweise, das erste, ich will erträglich verdienen. Der zweite Punkt ist schon, es soll mir Spaß machen und ich will genügend Freizeit haben. Das heißt, da ist ein Stück sozialer Wandel schon da, er hat sich nur noch nicht umfassend in der regierenden, sage ich jetzt, Gesellschaft durchgesetzt.
Ja, das denke ich. Das denke ich auch, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also meine Söhne und Freunde rundherum, die agieren genauso. Sie sind mit dem, was sie jetzt haben, zufrieden und haben mehr Freizeit und auch Freizeit für die Familie. Und das ist eigentlich ganz wichtig.
Unsere Gesellschaft braucht ja eigentlich Kinder. Der Ruf nach Kindern, nach mehr jungen Leuten ist ja ein permanenter und ein lauter, aber ein nicht laut genug, vor allem laut genug nicht für die, für diejenigen, die politisch an der Macht sind und die die anderen und besseren Voraussetzungen dafür schaffen könnten. Es braucht eine Entschleunigung, wenn mehr junge Leute sich für ein Ja zur Familie entscheiden sollen. Und zu einem, nicht nur zu einem Kind, sondern auch zu einem weiteren Kind. Dass es möglich ist, zeigen wieder die skandinavischen Länder, die eben nicht 1,2 Durchschnitt haben, sondern 2 oder 2,5 sogar manchmal. Die im Schnitt um ein Kind, wo der Schnitt ein höherer ist. Also es ist möglich. Es hängt ganz stark von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab und von dem, welche Politik wird in dem Land verfolgt. Und wir müssen bei dem Thema immer mit bedenken, dass wir jetzt die Konzepte erstellen und das tun müssen, was im Grunde genommen unsere Zukunft betrifft, unser eigenes Altwerden. Wir bauen jetzt die stationären Einrichtungen oder das betreute Wohnen für unser eigenes Morgen, für unser eigenes Altwerden. Und wenn wir es nicht schaffen, einen Paradigmenwechsel einzuleiten, dann ja, werden wir selber im Grunde genommen die am meisten Betroffenen davon sein, von dem Negativszenario.
Ja, wenn es noch Fragen gibt, bitte. Nein, nicht mehr, dann würde ich das als Schlusswort von Frau Alzheimer.
Ich hätte einen ganz netten Fleisch.